forsche seit einigen Jahren zu den neuen rechten Bewegungen, die sich rund um die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus und das Silicon Valley formieren. Diese Leitunternehmen sind Google, Microsoft, Apple, Meta und Amazon. Neuerdings werden auch die Unternehmen von Elon Musk sowie OpenAI dazu gezählt. Eine einfache Feststellung vorweg: Die Ideologie, um die es gleich geht, hat sich im Umfeld dieser Unternehmen entwickelt. Ihre Verbreitung wird wesentlich mit Kapital finanziert, das direkt oder indirekt mit diesen Unternehmen erzielt wurde. Und zumindest bei den letztgenannten Unternehmen dient diese Ideologie konkret dazu, ihr Handeln zu rechtfertigen. Ich sage das vorweg, weil es in einigen der zentralen Glaubenssätze dieser Ideologien um KI geht. Das löst dann bei den Leuten oft so einen unangebrachten Respekt aus, dass man es hier mit einer tiefsinnigen Überlegung zu tun hat. Das ist nicht der Fall. Am Ende ist das einfach Sektierertum, das sich an den Befindlichkeiten von Risikokapitalistinnen orientiert, die in ihrer sozialen Entwicklung im frühen Teenageralter stecken geblieben sind. Genau. Longtermistische Ideen erhalten gerade viel Aufmerksamkeit. Einerseits im Kontext von OpenAI und Sam Altmans Vorhersagen über Superintelligenz. Andererseits auch durch den Schulterschluss longtermistischer Milliardäre mit Donald Trump und jetzt der AfD. Auch die Kritik daran wird bekannter, insbesondere durch die Arbeit von Emil P. Torres und Timnit Gebru, die longtermistisches Denken in den Kontext der Eugenik stellen. Die Inhalte des Longtermismus sind aber nicht neu. Sie stammen aus dem Transhumanismus der 90er und Nuller Jahre. Sie werden jetzt nur neu formuliert. Zentral sind einige Glaubenssätze, die ich als die KI-Religion bezeichne. Erstens, es besteht kein grundsätzlicher Unterschied zwischen gegenwärtigen KI-Systemen und dem menschlichen Gehirn. Zweitens, deshalb wird KI bald dieselben Fähigkeiten haben wie Menschen. Das nennen wir dann generelle künstliche Intelligenz, Artificial General Intelligence oder auch AGI. Drittens, im Gegensatz zum Menschen ist die Entwicklung von KI nicht beschränkt. Deshalb wird es danach zur Entwicklung von Maschinen mit göttlichen Kräften kommen. Das nennt man dann die Superintelligenz. Viertens, AGI und Superintelligenz werden die ganze Welt umkrempeln. Das nennt man dann die technologische Singularität. Fünftens, nach der Singularität leben wir entweder im Himmel oder in der Hölle. Deshalb ist es das Wichtigste, die Entwicklung so zu beeinflussen, dass sie in den Himmel führt. Und sechstens, weil kein Unterschied zwischen dem menschlichen Bewusstsein und Software besteht, kann der Geist von Menschen in Computern emuliert werden. Wenn alles gut läuft, leben wir nach der Singularität als Computerprogramme im KI-Himmel. Der Longtermismus reformuliert das Denken des Transhumanismus als Moralphilosophie, welche die KI-Religion in ihren Prämissen verbirgt. Nach longtermistischer Moral sollen die nach der Singularität lebenden Softwaremenschen die moralische Hauptsorge unserer Zeit sein. Der Longtermismus denkt dabei in sehr großen Zeiträumen und berauscht sich selbst an großen Zahlen. Er geht davon aus, dass die Bedingungen, die über das Überleben der menschlichen Zivilisation entscheiden, kosmologisch und nicht ökologisch sind. Im Kern ist der Longtermismus eine bis in ihr letztes absurdes Extrem getriebene Wachstumsideologie. Die Grenzen des Wirtschaftswachstums definieren hier nicht die auf der Erde vorhandenen natürlichen Ressourcen oder ein paar Grad globaler Erwärmung. Die zeitliche Grenze des Wirtschaftswachstums bestimmt für die Longtermistinnen der Zeitraum, in dem überhaupt noch Energie im Universum freigesetzt wird. Die räumliche Grenze des Wirtschaftswachstums ergibt sich aus der Lichtgeschwindigkeit. Dieses Konzept geht auf den Philosophen Nick Bostrom zurück, der es als Cosmic Endowment, die kosmische Schenkung, bezeichnet hat. Bostrom scheut sich dabei nicht, konkrete Zahlen zu nennen. Er berechnet die Zahl der für Sonden, die mit nahezu Lichtgeschwindigkeit fliegen, erreichbaren Sterne im Universum als 2 × 10^20. Er postuliert dann, dass diese Sonden die Materie der Sonnensysteme dieser Sterne in sogenanntes Computronium umwandeln sollen, also riesige Computer. In diesen riesigen Computern sollen dann Kopien von Softwaremenschen leben können. Die Anzahl der Softwaremenschen macht er an der Energieproduktion der Sterne fest. Wenn man die ganze Energie der theoretisch erreichbaren Sterne für das Betreiben von Menschensimulationen verwendete, ließen sich laut Bostrom so 10 hoch 58 Menschenleben simulieren. Dass das Ziel, das erreichbar sein soll, wenn es zu einer technologischen Singularität und zur Entwicklung eines der Menschheit wohlgesinnten Maschinengottes kommt. Alle Planeten des erreichbaren Universums sollen zu riesigen Computern umgebaut werden, in denen Menschenemulationen betrieben werden. Diesem Ziel sollen alle anderen moralischen, politischen, sozialen oder ökologischen Sachverhalte untergeordnet werden. Um breitenwirksam zu werden, mussten die Ideen des Longtermismus jedoch noch in einer populäreren Form dargestellt werden. Nick Bostrom ist zwar als Erfinder der Philosophie des Longtermismus anzusehen, er eignet sich jedoch kaum als deren Botschafter. Diese Rolle eines Botschafters übernimmt der Philosoph William MacAskill, der den Longtermismus zu einem politischen Programm umformuliert hat. Die Grundzüge dieses Programms stellte er in dem Buch What We Owe the Future dar. Dabei greift er auf Konzepte von Bostrom zurück, er stellt diese jedoch wesentlich zugänglicher dar. Er formuliert die Kerngedanken des Longtermismus in der Sprache von Bewegungen für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit. Dabei präsentiert er die sehr abstrakten und unwahrscheinlichen bis unmöglichen Prämissen des Longtermismus als einfache Wahrheiten. Indem er das Wohlergehen von fiktionalen Menschen zum moralischen Anliegen erklärt, schafft der Longtermismus eine Ideologie, mit der sich die Eliten des digitalen Kapitalismus gegen Kritik immunisieren können. Wenn kritisiert wird, dass der digitale Kapitalismus Ungleichheit verschärft, lässt sich longtermistisch einwenden, dass die Akkumulation von Kapital in den Händen der Besitzerin der Digitalkonzerne letztendlich nur der Singularität und dem Wohl der Softwaremenschen in der Zukunft dient. Wenn kritisiert wird, dass der Ressourcenverbrauch von Systemen wie ChatGPT katastrophal ist, kann man longtermistisch einwenden, dass die ökologische Katastrophe im kosmologischen Maßstab kein wirkliches Problem ist. Dann wird eben erst später die Besiedlung des Weltraums mit Computermenschen vollzogen, wenn sich die Zivilisation wieder erholt hat. Auch Forderungen nach einer gerechten globalen Verteilung des Reichtums, Forderungen nach einer Bekämpfung des Welthungers oder Forderungen nach der Unterstützung ärmerer Länder bei der Bewältigung von Klimawandelfolgen lassen sich mit longtermistischer Argumentation abwehren. Genau, da habe ich Sie jetzt mal einmal rausgesucht, ein Zitat von dem longtermistischen Philosophen Nicholas Beckstedt, der das hier schön ausdiskutiert, dass es eigentlich der Wert eines Menschenlebens daran hängt, wie viel Innovation es erleistet und dass deswegen Menschen in Dritte Weltländern weniger wichtig sind. Genau. Der longtermistische Philosoph Nicholas Beckstedt legt in seiner Dissertation dar, dass es im Hinblick auf die Interessen der fiktionalen Menschen in der Zukunft wichtiger sei, heute das Leben von Menschen in reichen Ländern zu schützen, als das Leben von Menschen in armen Ländern. Der Longtermismus bemisst den Wert des Lebens heute lebender Menschen an ihrer Herkunft und ökonomischen Produktivität. Diese scheinbar mit dem Gestus des Humanismus auftretende Philosophie und politische Bewegung verwandelt die heute real lebenden Menschen unter der Hand in ein Mittel zum Zweck. Moralisch richtig und politisch erstrebenswert ist demnach, was den Interessen der fiktionalen Zukunftsmenschen dient. Deren Interessen werden im Longtermismus mit den Interessen der Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus in eins gesetzt. Denn gerade diese sollen ja die Zaubertechnologien wie Mind-Uploading und AGI hervorbringen, die das digitale Himmelreich ermöglichen. Praktisch fordert der Longtermismus also, den Wert eines Menschenlebens nach seiner Nützlichkeit für die Digitalkonzerne zu bemessen. Die Funktion des Longtermismus im digitalen Kapitalismus ähnelt der Funktion, die Max Weber für den Protestantismus im frühen Industriekapitalismus ausmachte, also vor der Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert. Max Webers Studie über den Protestantismus als Geist des Kapitalismus ist ein Klassiker der Soziologie. In ihr beschreibt er, dass protestantische Strömungen wie der Calvinismus ihre Anhängerinnen dazu aufriefen, ein Leben in dieser Welt, aber nicht für diese Welt zu führen. Sie sollten hart und diszipliniert arbeiten und nach wirtschaftlichem Erfolg streben, aber nicht, um die Ergebnisse ihres Erfolges selbst zu genießen. Durch ihre Arbeit im Berufsleben dienten sie der Mehrung von Gottes Ruhm und anhand ihres wirtschaftlichen Erfolges konnten sie bemessen, ob Gott sie erlöst hatte oder ihnen die Verdammnis vorherbestimmt war. Nach Weber mündete der Aufruf zu einer rationalen und asketischen Lebensgestaltung im Protestantismus in einer Berufsidee, die gut zu den Erfordernissen der Geschäftswelt des frühen Kapitalismus passte. Die Idee, hart zu arbeiten, aber sich den Genuss der Ergebnisse der Arbeit zu versagen, stattdessen die Gewinne in die Verbesserung des Geschäftes zu stecken und als Belohnung auf die Erlösung im nächsten Leben zu hoffen, wurde die Grundlage eines Ethos, das er eben den Geist des Kapitalismus nannte. Gerade diese Forderung nach einem rationalisierten, asketischen Lebensstil in dieser Welt, aber nicht für diese Welt, richtet auch William MacAskill an seine AnhängerInnen. Er ruft sie zu einer Berufswahl auf, mit der sie ihre individuellen Talente dazu nutzen können, der longtermistischen Sache zu dienen. Er hat zu diesem Zweck eine eigene Organisation namens 80.000 Hours gegründet, die junge Menschen und Studentinnen dabei unterstützen soll, einen Beruf zu ergreifen, der den Zielen des Longtermismus dienlich ist. Der Longtermismus ruft seine Anhängerinnen auf, ein durchrationalisiertes Leben zu führen, das nicht für diese Welt ist, sondern für das Jenseits der Softwaremenschen in der Zukunft. Dabei soll dieses Leben durchaus mit wirtschaftlichem Erfolg auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet sein. Wer nicht über die speziellen Fähigkeiten verfüge, eine KI-Alignment-Forscherin oder Bewegungsorganisatorin zu sein, solle sich darauf fokussieren, einen möglichst lukrativen Beruf zu ergreifen und möglichst hohe Summen an longtermistische Organisationen zu spenden. Während die praktischen Anforderungen an die Anhängerschaft mit denen des asketischen Protestantismus fast identisch sind, unterscheiden sich die Jenseitsvorstellungen erheblich. Longtermistin geht es nicht um die Mehrung von Gottes Ruhm und die Wahrung der sittlichen Ordnung der Schöpfung. Es geht ihnen um die Realisierung des von Boston beschriebenen Cosmic Endowment. Das beinhaltet jedoch auch das je individuelle Seelenheil. Der Longtermismus baut auf einer transhumanistischen Metaphysik auf, nach der eine Computersimulation des Hirns einer Person mit dieser Person identisch sein soll. Darüber hinaus soll eine künftige Superintelligenz in der Lage sein, auch die Hirnzustände bereits Verstorbener zu ermitteln und zu simulieren. Wer sich heute um eine sittliche Lebensführung im Sinne des Longtermismus bemüht, darf also darauf hoffen, nach der Singularität aufzuerstehen und ein Leben in Seligkeit simuliert zu werden. Wer sich allerdings der Botschaft verweigert und wieder besseren Wissens nicht zum Aufbau des Paradieses beiträgt, dem droht eine Simulation in ewiger Qual. Beispielhaft ist das als Rocco's Basilisk bekannte Gedankenexperiment, nachdem eine Superintelligenz in der Zukunft nach der Singularität diejenigen Menschen als Simulation wiederbelebt und foltert, die heute nicht genug Geld an longtermistische Organisationen spenden. Übrigens, weil ich euch das jetzt gesagt habe, das ist wie mit der frohen Botschaft vom Christentum. Also ihr wisst das jetzt, ihr müsst das machen. Und wenn ihr das nicht macht, dann kommt der Basilisk. Ne? Das ist wie bei der Missionierung. Das longtermistische Angebot befriedigt den Ideologiebedarf eines Kapitalismus in ökologischen und sozialen Krisen, die seine Existenz bedrohen. Das ist eine neue Situation, die sich von früheren Stadien des Kapitalismus unterscheidet. Sie unterscheidet sich zum Beispiel deutlich von der Situation in der Mitte des 20. Jahrhunderts, in der Ideologien wie der Neoliberalismus populär wurden. Die Entwicklung des Kapitalismus steht heute den Interessen eines Großteils der Bevölkerung entgegen, auch in den Industrieländern. Die wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Reallöhne stagniert. Es kommt kaum noch zu Wohlstandssteigerungen. Ein großer Teil der Bevölkerung sieht sich von sozialem Abstieg bedroht. Die ökologischen Auswirkungen des Kapitalismus treffen die Bevölkerung als Wetterkatastrophen und Seuchen. Hier bietet der Longtermismus eine Scheinlösung an. Wenn der Wachstumszwang der kapitalistischen Ordnung nicht mehr dadurch gerechtfertigt werden kann, dass er die materiellen Bedürfnisse der real existierenden Bevölkerung befriedigt, so erfindet man sich einfach eine neue Bevölkerung. Softwaremenschen in einer himmlischen digitalen Zukunft, in deren Interesse es zum moralischen Imperativ wird, die Akkumulation von Reichtum durch die Digitalkonzerne keinesfalls zu beschränken, sie möglichst noch zu beschleunigen. Und diese Zukunftsmenschen sind sogar in einer überwältigenden Mehrheit. Die Interessen der Gegenwartsmenschen müssen also aus streng moralischen Gründen gegenüber den Akkumulationsnotwendigkeiten des Kapitals hinten angestellt werden. So gelingt es dem Longtermismus, die ideologischen Rechtfertigungsbedürfnisse einer Elite zu erfüllen, die von einer sozialen Ordnung profitiert, die dem größeren Teil der Menschheit schadet. Also aus aktuellem, ja, danke. Aus aktuellem Anlass dann noch, also daraus erwächst natürlich auch so eine Gewerkschaftsfeindlichkeit, ne? Wenn man das an so Sachen glaubt oder glaubt, dass die eigene Drang, Geld anzuhäufen, eigentlich nur diesem Ziel dient, dann ist man plötzlich in so Gehaltsverhandlungen, wo so ein Arbeiter zum Beispiel in deiner Elektroautofabrik ein bisschen mehr Gehalt fordert, für dich ein Dieb, weil der ist ein Egoist. Da sind hunderte, Gazillionen Softwaremenschen der Zukunft, die profitieren, wenn du jetzt einfach dein Unternehmen durchballerst und der nimmt denen was weg. Und dann schreibt man dann auch irgendwelche Editorials in der Welt darüber, dass man mal eine Regierung braucht, die mit den Gewerkschaften aufräumt. Ja, also, longtermistische Ideen sind stark im Stiftungswesen des digitalen Kapitals etabliert. Die größte Stiftung, die longtermistische Ziele verfolgt, ist die Stiftung Open Philanthropy. Open Philanthropy verfügt über ein Stiftungsvermögen von 11 Milliarden Dollar. Dieses Vermögen wurde durch den Facebook-Mitbegründer Dustin Moskowitz gespendet. Die Stiftung hat laut eigener Stellung bisher 330 Millionen Dollar für Projekte aus der KI-Alignment-Forschung entsprechend der Philosophie des Longtermismus aufgewendet. Neben Dustin Moskowitz ist ein weiterer entscheidender Finanzier der Gründer von Skype, Jan Tallinn. Dieser spendete nach Eigenauskunft 2022 23 Millionen Dollar mit einem Hauptfokus auf Longtermismus und KI-Alignment. Peter Thiel unterstützte die Gründung eines Forschungsinstituts, das die longtermistische Ideenwelt entscheidend geprägt hat, mit 1,6 Millionen Dollar. Der mittlerweile verurteilte Finanzbetrüger Sam Bankman-Fried spendete vor seiner Verurteilung 160 Millionen Dollar für longtermistische Zwecke. Longtermismus wird jedoch nicht nur über ideologische Stiftungsarbeit verbreitet, er wird auch im Firmenzweck mehrerer aktuell prominenter Firmen referenziert. Das relevanteste dieser Unternehmen ist OpenAI. Die Unternehmensleitung versteht OpenAI als ideologisch geschlossene Organisation, in der keine Ungläubigen arbeiten. Das ist kein Wunder, da der explizite Zweck des Unternehmens ist, AGI, also menschengleiche künstliche Intelligenz, zu erschaffen. Da habe ich jetzt noch neulich gelesen, ganz spannend, Microsoft und OpenAI haben sich da jetzt auch auf eine auch vertragliche Definition festgehalten. AGI ist erreicht, wenn sie etwas machen, das 100 Milliarden Profit erwirtschaftet. Wenn dies auf eine Art und Weise geschieht, die dafür sorgt, dass die AGI die Interessen der Menschheit berücksichtigt, soll es zu einer positiven Singularität kommen. Die Charta von OpenAI greift die ursprünglich von frühen Transhumanistinnen formulierten Ideen rund um AGI und die Singularität auf. Auch in der Finanzbranche ist Longtermismus weiterhin fest etabliert. Die Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz veröffentlichte 2023 ein politisches Manifest, das von einem der beiden Gründer, Mark Andreessen, verfasst wurde. Andreessen legt in diesem Manifest eine Weltsicht dar, die stark von Ideologien aus dem Longtermismus und weiteren Transhumanismus beeinflusst ist. Die Firma ist insbesondere als Angel-Investor in Technologie-Startups aktiv und hat in einige bekannte Technologiefirmen wie Twitter oder Skype investiert. Weitere Unternehmen mit explizit longtermistischem Unternehmenszweck sind Teil der von Elon Musk geführten Unternehmensgruppe. Das wertvollste von ihnen ist das Weltraumunternehmen SpaceX, dessen Zweck nach Aussage seines Besitzers ist, es der Menschheit zu ermöglichen, zu einer multiplanetaren Spezies zu werden und so ihr dauerhaftes Überleben zu sichern. Den deutlichsten Bezug zur Ideenwelt des Longtermismus in Musks Firmenimperium hat allerdings das Unternehmen Neuralink. Dieses soll Brain-Computer-Interfaces entwickeln, also Chips, die direkt ins Gehirn implantiert werden. Deren erste Anwendungen sollen Menschen mit Einschränkungen wie Querschnittslähmung unterstützen. Als langfristiges Unternehmensziel hat Musk aber ausgegeben, die Verwirklichung von Ideen aus dem Transhumanismus und Longtermismus. Die Chips sollen es Menschen ermöglichen, mit künstlichen Superintelligenzen zu kommunizieren und mit ihnen geistig mitzuhalten. Neben dieser Etablierung in Stiftungen und Unternehmen ist der Longtermismus auch im akademischen Bereich gut aufgestellt. Mit eigenen Instituten in Harvard, Cambridge und Oxford. Diese wurden bereits in früheren Phasen der Entwicklung der transhumanistischen Ideologiefamilie etabliert. Die Institute sind in der Philosophie angesiedelt, bemühen sich aber um interdisziplinäre Forschung. Ihr Gegenstand ist die sogenannte Existential Risk Philosophie, eine von Nick Bostrom entwickelte philosophische Forschungsrichtung, die sich mit menschheitsbedrohenden Risiken beschäftigt. Das klingt erstmal richtig sinnvoll in Zeiten von Klimawandel, Seuchen und so weiter, aber der Kniff daran: Bereits in den grundlegenden Literatur zu dieser Forschungsrichtung wurde das Erreichen des Computerhimmels als Lösung für die Menschheitsrisiken definiert. Dieses Ziel steht für einige Anhängerinnen der longtermistischen Ideologie auch über der Idee einer universellen Menschenwürde und der Demokratie. Also wie gesagt, es gab dieses Welt-Editorial, das muss ich jetzt nicht mehr belegen, ne? Diese wird nur befürwortet, solange sie der KI-Religion und der Erschaffung des Computerhimmels dienlich erscheint. In diesem Jahr ist es im Zuge des Wahlkampfs in den USA und jetzt in Deutschland zu einer Wende im öffentlichen Auftreten des Longtermismus gekommen. In den vergangenen Jahren trat der Mainstream des Longtermismus liberal auf, scheinbar orientiert an den Idealen von individueller Freiheit und Meritokratie. Doch bereits seit einigen Jahrzehnten gibt es in der Szene auch noch einen Nischendiskurs, der fordert, die Ziele des Longtermismus mit illiberalen Mitteln zu verfolgen. Dessen VertreterInnen bezeichnen sich selbst als Dark Enlightenment, die dunkle Aufklärung. Es sind die sogenannten Neoreaktionäre um Curtis Jarvin alias Mencius Moldbug, die die Ideen der KI-Religion mit reaktionärem Denken verknüpfen. Statt einer egalitären Demokratie fordern sie eine Kastengesellschaft, in der Milliardäre und männliche IT-Nerds an höchster Stelle stehen. Der Wert eines Menschen soll daran bemessen werden, welchen Beitrag sie in der Realisierung der KI-Religion spielen. Die Unproduktiven sollen aus der Gesellschaft ausgesondert werden, Frauen sollen wieder in die Rolle der Hausfrau und Mutter gedrängt werden, die Sklaverei soll wieder eingeführt werden und Menschen entlang scheinbar natürlicher Rassen klassifiziert werden. Dieses Denken blieb lange der Schmuddelecke der Foren und Mailinglisten der longtermistischen Szene vorbehalten. In diesem Jahr hat sich das geändert. Milliardäre wie Musk und Thiel bekennen sich offen zu diesem Denken und haben offen die Kandidatur des Faschisten Donald Trump unterstützt. J.D. Vance, der Vizepräsident neben Trump, funktioniert dabei also etwas wie ihr Botschafter. Elon Musk trat auf einer Kundgebung von Trump auf und bezeichnete sich selbst als Dark Mega, also eine Kombination aus Dark Enlightenment und Make America Great Again. Auch diese Entwicklung lässt sich im Rückgriff auf einen weiteren Klassiker der Soziologie gut erklären. Wie vorhin dargestellt, ähnelt die Funktion des Longtermismus im heutigen digitalen Kapitalismus der Funktion als Geist des Kapitalismus, die Max Weber für den Zusammenhang zwischen Protestantismus und Frühkapitalismus ausgemacht hat. Der Sozialpsychologe Erich Fromm hat sich darauf aufbauend mit der Entstehung des Faschismus aus den liberalen Gesellschaften der Jahrhundertwende befasst. In Die Furcht vor der Freiheit argumentiert er, dass dem Nazifaschismus ähnliche psychologische Dispositionen zugrunde lagen wie dem liberal-protestantischen Geist des Kapitalismus, obwohl beide auf den ersten Blick als sehr gegensätzliche Ideologien erscheinen. Beiden gemeinsam ist der Glaube an eine höhere Ordnung, die jedem Menschen seinen Platz gibt und die Menschen in höherwertige und minderwertige einteilt. Was den einen der Leistungsträger ist, ist den anderen der Übermensch. Laut Fromm speist sich das Bedürfnis, an eine solche Ordnung zu glauben, aus einer psychischen Furcht vor der Freiheit, also der Angst vor einem Leben, das keinen übergeordneten Sinn hat und in dem jeder seinen Lebenswill selbst gestalten muss. Während der liberale Geist des Kapitalismus daran glaubt, dass sich diese höhere Ordnung von selbst einstellt, möchte der Faschismus sie mit Gewalt herstellen. Die eine Form von Ideologie kann in die andere umschlagen, und zwar insbesondere dann in Situationen, in denen die materiellen Grundlagen der liberalen Hierarchievorstellungen bedroht sind. Genau in einer solchen Situation sind wir jetzt. Wie am Anfang beschrieben, sind transhumanistische Ideologien wie der Longtermismus eng mit dem Aufstieg des digitalen Kapitalismus verknüpft. Er ist im Umfeld der Leitunternehmen dieser neuen Form von Kapitalismus entstanden und legitimiert deren Geschäftsmodelle. Diese Geschäftsmodelle sind heute bedroht. Einerseits durch zunehmende Regulierung in der EU und in den USA und anderen Wirtschaftsräumen, die den wilden Westen im Internet eindämmen und die Ausbeutung von Nutzerinnen und ArbeiterInnen begrenzen. Andererseits auch schlicht durch die Realität. Führende UnternehmerInnen der Branche haben angefangen, ihre eigenen Lügen zu glauben, dass sie dabei seien, Gott zu bauen. Der aktuelle Boom um generative KI ist die ultimative Investitionsblase. Hunderte Milliarden wurden investiert, um bei der Entstehung der Superintelligenz vorne dabei zu sein. Nach den ersten Wow-Effekten wird allerdings zunehmend klarer, dass generative KI nicht Gott ist. Es ist eine neue Technologie, die mittelgute Lösungen für einige Alltagsprobleme bereithält, in einigen Spezialbereichen auch einiges voranbringt, aber auch immense Investitionen benötigt und hohe Betriebskosten verursacht. Gerade auch die Hoffnung auf generative Systeme als neue Auskunftsmaschine, die die Suchmaschinen ersetzt, erfüllt sich nicht wirklich. Das kommt zwar überall rein, aber wir wissen alle, das ist Kacke, weil generative Systeme auf fundamentaler Ebene Bullshit-Generatoren sind. Es wird zunehmend schwierig, vor diesem Hintergrund einen überzeugenden Business Case für die generativen Systeme darzustellen. Aber die hunderten Milliarden sind ja schon investiert, ne? Gleichzeitig wird klar, dass die Technologie, auf der der aktuelle Boom generativer KI basiert, auf zwei inhärente Probleme hat. Model Collapse und Diminishing Returns. Model Collapse bedeutet, dass Modelle, die mit dem Output von anderen KI-Modellen trainiert werden, immer schlechtere Ergebnisse produzieren. Es sind also permanent frische, von Menschen geprägte Trainingsdaten notwendig, um die Leistungsfähigkeit neuer generativer KI-Systeme zu erhalten. Diminishing Returns bezeichnet den Umstand, dass der Anstieg der Leistungsfähigkeit neuerer Modelle gegenüber ihren Vorgängern abflacht und nicht ansteigt. Wir haben es also nicht mit einer exponentiellen Intelligenzexplosion zur AGI und dann zur Superintelligenz zu tun, wie sie von Nick Bostrom vor 10 Jahren vorhergesagt wurde, sondern mit dem ganz normalen Lebenszyklus einer neuen Erfindung. Das alles zusammengenommen sorgt dafür, dass für 2025 oder 2026 ein großer KI-Crash absehbar ist, in dem hunderte Milliarden an Spekulationskapital vernichtet werden. Das gefährdet dann auch die dem Longtermismus zugrunde liegende Vorstellung, dass es eine natürliche Ordnung gibt, in der immer alles wächst, die Wirtschaft immer nur größer wird und die Leistungsträger am Ende mit einem digitalen Himmelreich belohnt werden. Die Allianz des digitalen Kapitals mit einer autoritären oder faschistischen Regierung in den USA oder nach diesem Editorial jetzt wohl auch hier, bietet in dieser Krise aber jedoch einen Ausweg. Denn eine autoritäre Regierung braucht Propaganda. Und für Propaganda kann man einen Bullshit-Generator wirklich gut gebrauchen. Plötzlich gibt es also doch einen Business Case für generative Systeme als staatlich finanzierte Bullshit-Generatoren für autoritäre Regime. Eine solche Allianz böte ebenfalls eine Lösung für das andere Problem generative Systeme, den Model Collapse. Ein mit einem autoritären Regime assoziierter Tech-Konzern könnte eine Everything-App entwickeln, mit der alle Bürger des Regimes ihre digitalen Aktivitäten erledigen. Wenn das autoritäre Regime die Bürger verpflichtet, diese Everything-App zu nutzen oder schlicht Konkurrenten aus dem Markt drängt, könnte sich eine lukrative Symbiose ergeben. Datenschutzrechtliche Bestimmungen könnten gänzlich abgeschafft werden, sodass die Daten der Nutzerinnen beliebig für das Training von generativen Systemen genutzt werden können. Diese generativen Systeme können wiederum Propaganda für das Regime machen, welches diese Dienstleistung aus Steuermitteln bezahlen könnte. So könnte ein die Gesellschaft durchdringender digitaler Raum entstehen, der durch das Regime kontrollierbar ist. In einem solchen digitalen Faschismus würde die Kontrolle über die Gesellschaft nicht mehr auf der Gleichschaltung sozialer Organe wie Vereinen, Verbänden und Gewerkschaften durch eine faschistische Partei aufbauen, sondern vor allem auf der elektronischen Überwachung, zentralisierten Social-Media-Plattformen und generativen Systemen als allgegenwärtigen Propagandaverbreitern. Ich weiß nicht, wie viele von euch vorgestern bei dem Talk von dem Genossen aus Belarus über die dortige Situation mittlerweile, in der das Regime sich zum totalitäre Richtung wandelt und eben die jetzt schon vorhandenen technologischen Mittel nutzt. Also recht banal das. Da guckt den gerne nochmal im Archiv. Die alten demokratischen Verwaltungsorgane der Gesellschaft können also abgebaut und durch neue digitale Räume unter Kontrolle des Regimes ersetzt werden. Die passende Ideologie zu einer solchen Entwicklung könnte der Longtermismus bereitstellen. Mit der KI-Religion ließe sich behaupten, dass die Propagandasysteme eines solchen Regimes unfehlbare Orakel sind. Kritik an den fehlerhaften Entscheidungen von KI-Systemen könnte schlicht unterbunden oder verboten werden. Da haben wir jetzt auch schon in den USA so eine Entwicklung in die Richtung, die Behörde, die dafür zuständig ist, Autounfälle zu registrieren, um da Verbesserungen an Modellen vorzunehmen, hat Trump und Musk jetzt angekündigt, wird einfach von Teslas Autopilot verursachte tödliche Verkehrsunfälle nicht mehr erfassen. Der Autopilot ist jetzt in Ordnung. Nicht fragen. Und mit der Fixierung des Longtermismus auf die ferne Zukunft ließe sich behaupten, dass alle Unterdrückungen und Entbehrungen, die das Regime verursacht, eigentlich nur der Realisierung des Paradieses in der Zukunft dienen. Ob sich diese Vision bewahrheitet, muss die Zukunft zeigen. Es gibt aber einige Entwicklungen, die in diese Richtung zeigen. Elon Musk hat im Zuge des Chaos von Twitter davon gesprochen, dass er eine Everything-App namens X entwickeln möchte. Er und andere bekannte Longtermisten wie Mark Andreessen sind von Trump als Leiter eines neuen Department of Government Efficiency, kurz DOGE, wie der Meme-Hund eingeplant, das den Abbau von US-Behörden leiten soll. Und Wladimir Putins Regime benutzt bereits jetzt Sprachmodelle für seine Bot-Armeen in der hybriden Kriegsführung gegen den Westen. Es spricht nichts Prinzipielles dagegen, sie auf diese Weise auch im Innern einzusetzen. Ja, ich denke, in jedem Fall sollen wir damit anfangen, Transhumanismus und Longtermismus als rechte Bewegung auch in Europa ernst zu nehmen und uns dagegen organisieren. Vielen Dank.
Wir haben ein bisschen Raum für ein paar Fragen.
Signal. Ein Kommentar gerade, jetzt weiß ich auch, warum Elon Musk bei den Wahlkampfvorstellungen eine schwarze Magermütze aufhat. Ja? Dark Enlightenment.
Genau.
Moin. Kannst du das mit der Singularität noch mal ein bisschen besser ausführen, was damit gemeint ist? Weil ich fand, das war an manchen Stellen nicht so ganz klar, wie man das jetzt einzuordnen hat.
Okay, ja gut, das ist halt so eine Sache, ne, sich in diese Sachen reinzufuchsen, das dauert ein bisschen. Das ist auch schwierig in einem 30-Minuten-Talk. Das ist so eine Idee, die kommt ursprünglich von dem Mathematiker Werner Winch, der hat die 1993 ins Internet gepostet. Und die Idee der Singularität ist so ein bisschen abgeleitet vom schwarzen Loch. Du hast ja beim schwarzen Loch ist eine Singularität in der Raumzeit und das hat einen Ereignishorizont. Und wenn du den Anstieg der Gravitation darstellst als eine Kurve, steigt langsam an und dann macht die so. Und das ist der Ereignishorizont, dahinter ist nichts mehr erkennbar. Und die Idee dieses, dahinter ist nichts mehr erkennbar. Ne? In der Physik ist es dann so, dass in dem schwarzen Loch, da können wir nicht reingucken, da kommt auch nichts mehr raus, also ist uns unklar, was dahinter ist. Und da ist die Idee, okay, wenn wir jetzt so eine Kurve hätten und wir stellen uns technischen Fortschritt vor und wir gehen davon aus, dass die Sachen sich immer mehr verstärken, dann geht der technische Fortschritt auch irgendwie so, ne? Es steigt so langsam exponentiell und dann kommt halt diese Hockeystick-Curve. Und das soll dann auch eine Singularität sein, so wie das schwarze Loch, weil da können wir nicht hintergucken. Und die Idee 93, die wird immer wieder aufgekocht, also die hat ursprünglich nichts mit heutigen Large Language Models zu tun. Die wird immer an die neueste, schicke Technologie angehängt. Diese Technologie soll sich selber verbessern und dann immer schneller selber verbessern. Und dann kommt dieser Punkt, wo der technische Fortschritt quasi explodiert und alles ganz anders ist. Und das ist die Singularität. Und praktisch ist es dann so eine säkularisierte Vorstellung von dem Jenseits.
Ja.
So, dann in die Reihenfolge Signal. 1, 3, 2.
Genau, ich habe aus dem Internet ein paar Fragen. Die erste Frage wäre, welche Verbindungen haben longtermistische Denker mit Libertarians oder Anarchokapitalisten? Du hast ja Peter Thiel vorhin selbst erwähnt und deren Vision von Privatstädten. Ich würde, glaube ich, gleich die zweite noch hinzufügen. Ist ein Schulterschluss zwischen den Befürwortern des Longtermismus und den radikalen Evangelikalen erkennbar oder erwartbar?
Grundsätzlich, also ja, das hat so einen Zusammenhang. Es ist dasselbe Menschenbild dahinter, ne? Also es ist so ein Menschenbild, das aufs Kapital zentriert, das Menschen als Verwertungsmaschinen sieht, ähnlich wie der radikale Libertarismus. Ich habe das jetzt nicht mit dem Vortrag mit drin. Ich glaube, wir sind da gerade in tatsächlich so einem Wechsel der Leitideologie im Kapitalismus, dass der Neoliberalismus, den wir jetzt seit den 50er Jahren als Leitideologie in den westlichen Gesellschaften hatten, möglicherweise durch den Longtermismus in den nächsten oder das nächste Label, also dieses transhumanistische Ding, abgelöst wird, weil der in so einer Krise kommt, der Neoliberalismus. Weil der Neoliberalismus sagt, ja, es geht uns allen besser, wenn wir den Kapitalismus ordentlich durchballern und der Neoliberalismus beziehungsweise Radikalisierung im Libertarismus und der Longtermismus, weil das ja offensichtlich nicht der Fall ist, weil wir jetzt in einer Welt leben, wo alles zusammenbricht, ne, kannst nicht mehr irgendwo hinfahren, die Brücken fallen auseinander nach 20 Jahren, Neoliberalismus, gibt Seuchenwetterkatastrophen und so weiter und der Longtermismus bietet dann an, okay, aber es wird in der Zukunft besser. Also das ist schon ein enger Zusammenhang. Das mit den Charter Cities, es ist auf jeden Fall dieselbe Bubble, also es ist dasselbe Menschenbild dahinter, teils sind es auch dieselben Leute, die es fördern. Ich weiß nicht, aber es sind, glaube ich, wenn wir jetzt speziell die Denker nehmen und nicht die Bewegungsprominenz, wie eben Musk und Thiel und so weiter, die ja Milliardäre und vor allem Handler, aber die Philosophen, die das machen, bei denen habe ich selber noch nicht so viel über Charter Cities gesehen. Ein bisschen so bei, wir brauchen so Cluster, um die AGI voranzubringen und da machen wir dann auch Eugenik und züchten und Superwissenschaftler und sowas. Da werden so Ideen so am Rande aufgegriffen, aber ich glaube, das sind, würde ich schon sagen, zwei Denktraditionen, die in derselben Bubble existieren. Und das andere mit den Evangelikalen, da wäre ich mir nicht so sicher. Einerseits liegt es sehr nah beieinander, andererseits sind es viele Leute, die aus evangelikalen Familien und evangelikalen Zusammenhängen kommen. Das hat so mit diesem New Atheism in den USA ab den Nullerjahren, dass Leute eben, also es steckt diese sehr US-mäßige Vorstellung von Christentum da drin, aber es ist den Leuten ja wichtig, sich als Atheisten, als Materialisten, als Wissenschaftler zu definieren und nicht zu glauben, dass Noah eine Arche gebaut hat und die Erde ist 5000 Jahre alt. Aber man hält das dann nicht aus, ne? Weil man sozialisiert ist. Das ist dann diese Furcht vor der Freiheit. Wenn du wirklich Atheist bist, dann musst du nicht nur nicht glauben, dass Noah keine Arche gebaut hat, dann musst du auch akzeptieren, dass die Welt keinen übergeordneten Sinn macht, dass du dir deinen Sinn selber gestalten musst und die einzige Instanz, die es gibt, sind andere Leute. Und es ist so dieses außerhalb einer Geschichte leben, das ertragen die nicht. Und dann bauen sie sich halt eine neue Geschichte, die dieselben Sachen hat, aber eben ohne Noahs Arche, sondern mit Computer.
Ja, ja, super, Dank. Kurze Frage, Max. Hast du ein, zwei Alternativismen, die man verfolgen sollte, die vielleicht da erfolgreich wären im Rennen gegen den Longtermismus?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin da auch so ein bisschen, also ich habe mit diesen ganzen Sachen angefangen vor 7 Jahren und hatte da noch so eine Idee, ich mache hier so eine Forschung und die arbeitet und die hilft einer linken Bewegung weiter. Sie ist irgendwie völlig an allen Ecken am Zusammenbrechen. Ich persönlich verfolge gerade so Ideen rund um digitale dezentrale Planwirtschaft, die eben die Mittel der technologischen Entwicklung, die wir jetzt haben, nutzt, um den Kapitalismus aufzuheben, aber auf eine bessere und demokratischere Weise, als das in den realsozialistischen Staaten des 20. Jahrhunderts versucht worden ist. Ganz interessant finde ich dazu das INDEP Network, das International Network for Democratic Economic Planning.
So, ich würde noch 3 kurzere Fragen zu lassen. Danach haben wir leider keinen Slot mehr.
Ja, von wo? Genau, drei. Elon Musk hat sich ja inzwischen auch öffentlich als Anhänger des sogenannten Pronatalismus ja auch positioniert, also dieser ideologischen Vorstellung, dass man möglichst Menschen mit hohem IQ möglichst viele Kinder zeugen sollen, um die Menschheit zu retten, so eine evolutions-eugenische, faschistische Idee. Kannst du etwas dazu sagen, ob und wie das mit der Ideologie des Longtermismus zusammenhängt?
Das ist in dem Buch von Nick Bostrom über Superintelligenz ein eigenes Subkapitel. Nick Bostrom beschreibt so verschiedene Wege, wie wir dann dahin kommen, dass er sagt, es muss ein Set-off geben, wo sich die Intelligenz der Maschinen immer weiter verbessert. Und er beschreibt auch den biologischen Weg dahin. Dass, wenn wir es nämlich nicht schaffen, so eine Super-KI direkt zu bauen, die sich selber verbessern kann, dass wir einfach erstmal viel klügere Wissenschaftler brauchen. Und das erreichen wir durch eugenische Zuchtwahl, indem wir dafür sorgen, dass sich besonders kluge Leute besonders viel vermehren. Und dann kriegen wir so ein Cluster von Super-Babys und die werden Super-Wissenschaftler. Und die bauen dann die Grundlagen der KI, die dann durchstartet. Und es hat gleichzeitig so ein libidinöses Ding, weil es dann natürlich einfach geht es ja um Macht und Sex. Also die Leute, ein großer Anhänger war zum Beispiel auch Peter Thiel, der hatte dann so Pläne, dass er sich, also ne, wir wissen, das ist ein Sexualstraftäter, Menschenhändler, Vergewaltiger, aber der hat so Einflüsterer aus, auch dieser Bubble, die da, also hat Wissenschaftler gefördert, hat die nach Harvard geholt, die diesen Mumpitz labern, dem nur ihre Karriere verdanken, und der hat so, auch so, wiederum so Ideen verfolgt, sich da irgendwie, dass er so eine Anlage baut, wo dann Frauen leben sollen und mit die schwängert er dann, um mit seinem überlegenen Samen den Supermenschen zu züchten. Also es hat so zwei Ebenen. Es gibt das, diese Ideen von den eher Wissenschaftlern, Philosophen, die sich das ausdenken und meinen, das ist jetzt unser eugenischer Weg, das zu erreichen. Und dann hören so Leute, die eben Milliardäre sind oder sehr reich, hören das und sagen, ja, ich bin gemeint, auf jeden Fall, ich bin der Übermensch und ich sollte mich viel fortpflanzen. Also das ist so der Zusammenhang. Ja.
Wir haben noch Zeit für eine Frage. Signal Angel.
Bitte die Frage nicht so ernst nehmen, kam aus dem Internet. Wird eine Superintelligenz wie der Roboter Marvin in The Hitchhiker Guide eine permanente massive Dauerdepression haben?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, der könnte dann ja auch irgendwas, ne, ist dann so theoretisch. Also ich glaube halt nicht, dass das kommt. Also ich muss sagen, persönlich bin ich der Meinung, wir können Intelligenz nicht wirklich von ihrem Substrat trennen. Auch das, was wir jetzt künstliche Intelligenz nennen, ist menschliche Intelligenz durch eine Maschine gefiltert. Vielleicht haben wir irgendwann synthetische Systeme, die wir intelligent nennen können. Aber da würde ich dann annehmen, dann haben wir auch künstliche Gehirne, komplexe, chaotische Systeme, die müssen wachsen und aufwachsen. Und da ist dann die Frage, ob die wirklich diese Gottesvorstellung, ne, dieser Superintelligenz. Ich meine, Marvin ist ja auch eigentlich keine Superintelligenz, der ist ja nur sehr klug. Also vielleicht wären die dann depressiv, wer weiß. Ja.
Das ist ein so faszinierendes Forschungsthema. Danke, dass du dir das vorgenommen hast. Max, danke, dass du uns darüber erzählst.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du hier bist.